Preventa. Aktuelles aus dem Arbeitsschutz für mehr Gesundheit im Job. Hallo und herzlich willkommen zur aktuellen Ausgabe des Preventa Arbeitsschutz Podcasts. Mein Name ist Dr. Ingo Leipelt und ich freue mich, dass Sie auch heute wieder mit dabei sind, wenn wir gemeinsam das große, weite Gebiet des Arbeitsschutzes betreten wollen. Also machen Sie sich bereit, schnüren Sie Ihre Schuhe und machen Sie sich gemeinsam mit mir auf den Weg. In der heutigen Folge wollen wir uns einmal mit den Auswirkungen der Corona-Pandemie auf die Arbeitswelt beschäftigen. Inzwischen befinden wir uns im dritten Jahr der Pandemie und mir ist bewusst, dass einige langsam die Nase voll haben und dass wichtigere Themen so langsam an Priorität gewinnen. Trotzdem müssen wir uns einmal kurz anschauen, welche Regeln in der Saison 2022-2023 für die Arbeitsplätze gelten. Aktuell hatten wir am 16.09.2022 bundesweit 36.613 gemeldete Infektionen. Die 7-Tage-Inzidenz betrug 248,5. Und die Hospitalisierungsrate 3,7. Der für die Ansteckung wichtige R-Wert betrug 1,07. Kurz zur Erinnerung, was bedeutet dieser R-Wert? Dieser R-Wert ist die sogenannte Reproduktionszahl und beschreibt, wie viele Menschen eine infizierte Person im Mittel ansteckt. Wenn die Reproduktionszahl größer als 1 ist, dann steigt die Zahl täglicher Neuinfektionen. Ist sie kleiner 1, dann sinkt die Zahl und ist sie gleich 1, dann bleibt die Zahl täglicher Neuinfektionen konstant. Beim aktuellen Wert von 1,07 können wir also von einer gleich bis leicht steigenden Zahl der Infektionen ausgehen. Um die Zahl der betriebsbedingten Infektionen zu senken, wurde eine neue SARS-CoV-2-Arbeitsschutzverordnung, Corona-Arbeitsschutzverordnung, verabschiedet. Diese tritt zum 1. Oktober 2022 in Kraft und endet mit Ablauf des 7. April 2023. Das Ziel der Verordnung ist ganz klar: das Infektionsrisiko bei der Arbeit zu minimieren und die Sicherheit und die Gesundheit der Beschäftigten zu schützen. Diese Arbeitsschutzverordnung ist relativ kurz. Sie besteht nur aus 5 Paragraphen. Und Kernpunkt ist der Paragraph 2, das sogenannte betriebliche Hygienekonzept. Und diesen Paragraphen werden wir uns nun einmal näher anschauen. Wie immer habe ich sämtliche relevante Informationen in den Shownotes verlinkt. Dieser Paragraph 2 hat die Überschrift Betriebliches Hygienekonzept und besteht aus 4 Abschnitten. Im ersten Abschnitt wird nochmals auf die gesetzliche Grundlage des betrieblichen Hygienekonzeptes hingewiesen, nämlich die Gefährdungsbeurteilung gemäß Arbeitsschutzgesetz. Und im Rahmen dieser Gefährdungsbeurteilung sind halt auch Maßnahmen zum betrieblichen Infektionsschutz festzulegen und entsprechend umzusetzen. Und es wird noch erwähnt, dass dies natürlich auch für die Pausenbereiche und die Pausenzeiten gilt. In Abschnitt 2 sind die einzelnen Maßnahmen konkret festgelegt. Maßnahme 1 ist die Einhaltung eines Mindestabstandes von 1,5 Metern zwischen 2 Personen. Warum ist das so? Ganz einfach, das Coronavirus wird mit dem Atemstrom übertragen von Mensch zu Mensch und beim natürlichen Sprechen hat der Atemstrom eine Weite von ca. 1 bis 1,5 Metern. sodass bei der Einhaltung dieses Mindestabstands die Übertragung von Mensch zu Mensch mit dem Atemstrom minimiert wird. Punkt 2 ist die Sicherstellung der Handhygiene, das heißt, es müssen ausreichend Desinfektionsmittel, Handwaschplätze und Seife zur Verfügung gestellt werden. Warum ist das so? Auch Oberflächen können kontaminiert sein. Bei Berührung dieser kontaminierten Oberflächen mit den Händen und anschließender Berührung des Mundes mit den Händen ist eine Übertragung möglich. Diese kann halt durch regelmäßige Desinfektion der Hände und regelmäßiges Händewaschen vermieden werden. Der dritte Punkt ist die Einhaltung der Hust- und Niesetikette. Das heißt, es ist darauf zu achten, dass stets in die Ellenbogen gehustet bzw. geniest wird. Warum ist das so? Ganz klar, beim Husten und beim Niesen erhöht sich die Atemstromgeschwindigkeit und auch die Atemstromweite, sodass beim Husten und Niesen in den freien Raum eine Übertragung leicht möglich ist. Dies wird durch Husten und Niesen in die Ellenbeuge vermieden. Der vierte Punkt ist das infektionsschutzgerechte Lüften von Innenräumen. Was versteht man darunter? Intensives, sachgerechtes Lüften von Innenräumen verfolgt das Ziel einer wirksamen Abfuhr und damit einer Verringerung der Konzentration luftgetragener Viren durch den sogenannten Verdünnungseffekt. Frische Luft kommt rein, alte verbrauchte Luft geht raus. Dadurch soll das Infektionsrisiko in Innenräumen gesenkt werden. Dies ist möglich über freie Lüftung, regelmäßiges Stoßlüften, gegebenenfalls Dauerlüften mit Kippstellung der Fenster, eventuell durch eine sogenannte CO2-Ampelmessung der CO2-Konzentration zur Sicherstellung eines ausreichenden Luftaustauschs. Die CO2-Konzentration sollte stets unter 1000 ppm betragen. Für raumlufttechnische Anlagen mit Lüftungsfunktion gilt, es soll auf eine Erhöhung des Zuluftvolumenstromes bzw. des Außenluftanteils geachtet werden. Der Umluftanteil soll reduziert werden. Das kann man mit der Lüftung im Auto vergleichen. Da besteht ja auch die Möglichkeit, zum einen stets frische Luft von außen anzusaugen oder aber die Luft im Wagen umzuwälzen. Und das Gleiche gilt für Räume. Es soll halt darauf geachtet werden, dass möglichst viel frische Luft verwendet wird und der Anteil der umgewälzten Luft gering gehalten wird. Ferner ist darauf zu achten, die raumlufttechnischen Anlagen während der Betriebs- und Arbeitszeiten nicht abzuschalten, sondern auf Dauerbetrieb zu schalten. Der nächste Punkt ist die Verminderung betriebsbedingter Personenkontakte. Ganz klar, jeder Kontakt erhöht das Risiko einer möglichen Infektion. Der sechste Punkt beinhaltet das Angebot gegenüber Beschäftigten, geeignete Tätigkeiten in ihrer Wohnung auszuführen, wenn dem keine betriebsbedingten Gründe entgegenstehen. Und im siebten Punkt geht es um das Angebot an Beschäftigte, die nicht ausschließlich von zu Hause arbeiten, sich regelmäßig kostenfrei testen zu lassen. Und dann gibt es noch eine Anforderung an die Tests. Diese Tests müssen nämlich für den direkten Erregernachweis des Coronavirus bestimmt und aufgrund ihrer CE-Kennzeichnung entsprechend verkehrsfähig sein. Im dritten Abschnitt des Paragraphen 2 geht es dann darum, was geschehen muss, wenn der Mindestabstand nicht eingehalten werden kann. Das heißt, ich führe die Gefährdungsbeurteilung durch und stelle fest, der geforderte Mindestabstand kann nicht eingehalten werden und ich kann das nicht durch technische Schutzmaßnahmen, zum Beispiel Plexiglasbarrieren oder durch organisatorische Maßnahmen, Tätigkeiten von zu Hause aus vermeiden. Was muss ich dann tun? Dann müssen die Beschäftigten medizinische Gesichtsmasken, einen sogenannten Mund-Nase-Schutz tragen. Dabei ist zu beachten, dass die sogenannten einfachen Schutzmasken, auch OP-Masken, keinen ausreichenden Eigenschutz gewährleisten. Einen sicheren Eigen- und Fremdschutz gewährleisten nur Masken der Filterklasse P2. Aus diesem Grunde sind die zu verwendenden Masken in der Anlage dieser Arbeitsschutzverordnung verbindlich festgelegt. Und im vierten Abschnitt des Paragraphen 2 geht es dann darum, dass die Beschäftigten natürlich über die Maßnahmen informiert werden müssen. In Paragraph 3 geht es dann um die Schutzimpfungen. Hier geht es darum, dass der Arbeitgeber den Beschäftigten ermöglichen muss, während der Arbeitszeit Impfungen durchführen zu lassen. Falls diese Impfungen durch Betriebsärzte im Betrieb durchgeführt werden, muss der Arbeitgeber diese Maßnahmen unterstützen. Des Weiteren besteht die Pflicht des Arbeitgebers zur Unterweisung über die Gesundheitsgefährdungen bei der Covid-19-Erkrankung und über die Möglichkeit einer Schutzimpfung. Was sollte sonst noch geregelt werden, falls noch nicht geschehen? Es sollte nochmal ein betrieblicher Ansprechpartner festgelegt werden für alle Belange im Zusammenhang mit der Corona-Pandemie. Des Weiteren sollte der Personaleinsatz gut geplant werden mit Vertretungsregelungen und Prioritätensetzung, damit das Weiterarbeiten trotz Personalausfällen möglich ist. Es sollte geklärt werden, wie Beschäftigte bei Symptomen zu handeln haben und ob bei möglicher Infektion mit geringer Symptomatik ein Arbeiten von zu Hause aus möglich ist. Des Weiteren sind natürlich noch die Abläufe bei Dienstreisen zu berücksichtigen. Eine gute Vorbereitung schützt uns vor manch unangenehmer Überraschung. In diesem Sinne prüfen Sie Ihre Maßnahmen. Machen Sie Ihr Unternehmen für die Wintersaison 2022-23 Corona-fest. Es ist immer besser, gut vorbereitet zu sein, auch wenn es dann nicht so schlimm wird, als umgekehrt. Ich hoffe, Sie haben auch diesmal wieder etwas Neues gelernt und konnten das ein oder andere aus diesem Podcast mitnehmen. Sämtliche relevanten Informationen habe ich auch in den Shownotes verlinkt. Scheuen Sie sich also nicht, diese zu benutzen. Ich wünsche Ihnen eine angenehme, virenfreie Woche. Bleiben Sie gesund, bleiben Sie weiterhin zuversichtlich. Ihr Dr. Ingo Leipelt.